Ein Ministerpräsident tritt zurück, wegen Protesten im ganzen Land. Für die Demonstrierenden ist das erst der Anfang. In Serbien gehen seit 3 Monaten tausende Menschen auf die Straßen. Es sind die größten Demonstrationen seit dem Jahr 2000. Damals haben die Proteste sogar zum Sturz des Präsidenten geführt und ein neues Zeitalter für Serbien eingeläutet. Florian Haas vom BR hat sich die aktuellen Proteste in Serbien vor Ort angeschaut. Er klärt mit uns heute, was die Menschen auf die Straße treibt, wozu das führen könnte, sowohl in Serbien als auch in Europa und was ein Bahnhofsdach mit all dem zu tun hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 7. Februar. Hallo Florian.
Hallo Viktoria.
Am vergangenen Wochenende, da war in Serbien wieder viel los.
In Serbien sind heute wieder zehntausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In Novi Sad besetzten sie 3 Donaubrücken. Mittlerweile haben die Demonstrationen eine politische Krise ausgelöst.
Und das war nicht nur dieses Wochenende so. Seit mittlerweile 3 Monaten wird in Serbien regelmäßig demonstriert. Florian, was passiert da gerade auf den Straßen?
Ja genau, also ich war in der Woche vor Weihnachten dort in Novi Sad. Es ist nordwestlich von Belgrad, ungefähr 300.000 Einwohner, relativ stark studentisch geprägt, recht liberal. Allen voran demonstrieren die Studentinnen und Studenten, die jungen Menschen in Serbien. Und da bin ich dann an einem Morgen auch mitgegangen mit den Studentinnen und Studenten, die sich so um 8.30 Uhr da an dem Campus getroffen haben. Das war relativ beeindruckend, muss ich sagen. Es waren einfach sehr viele Leute, die da einfach zunächst mal zusammengekommen sind. Die hatten Instrumente dabei, die hatten Kochgeschirr dabei, Löffel, mit denen sie dann auf die Töpfe draufgehauen haben, Vuvuzelas, Instrumente. Also es war einfach ein sehr, sehr großer Lärm, das war das eine. Und das andere, auch die Symbolik dieses Protestes. Aus den Unigebäuden dann hingen so Leintücher runter, 2x2 Meter groß, teilweise auch sogar weiß. Und eben drauf diese rote Hand gemalt, ein Symbol dieser Proteste. In Belgrad habe ich das dann auch nochmal mir angeguckt, war dort an der Universität, wo eben auch die ganzen Türen zugeklebt waren mit Plakaten, mit Postern, mit Bildern, mit diesen roten Händen, mit diesen blutigen Händen, die eben sagen sollen, ihr, die Regierung, die Oberen, habt Blut an den Händen. Das ist ja dieses Symbol und das war wirklich überall auch an diesem Teil der Universität zu sehen.
Blut an den Händen, das ist ja ein schwerer Vorwurf. Was ist da passiert? Was hat diese Proteste ausgelöst?
Es ist nicht so, dass die Serbinnen und Serben jetzt das erste Mal auf die Straßen gehen. Es gab in den vergangenen Jahren, damit kein falscher Eindruck entsteht, immer wieder Proteste. Und hier ist der Auslöser, der 1. November, ein schweres Unglück in Novi Sad.
In Serbien sind beim Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in Novi Sad, der zweitgrößten Stadt des Landes. Das Betondach über dem Eingang sei plötzlich zusammengebrochen, teilte das Innenministerium mit. Das Gebäude selbst war erst vor kurzem renoviert worden.
Das hing an so Stahlbetonträgern. Relativ unspektakulär, kann man sagen, jetzt so diese Konstruktion, 4 bis 5 Meter hoch, würde ich sagen, ragt eben über diesen Bahnhof leicht hervor, wie bei uns so ein Vorplatz. Und da waren eben Bänke drunter, da standen Menschen darunter, saßen Menschen auf den Bänken. Und dann ist dieses Vordach wirklich, also das waren Millisekunden, auf einmal nach unten gekracht, pulverisiert und hat eben Menschen unter sich begraben. 15 Leute kamen ums Leben, unter ihnen junge Menschen, Studentinnen und Studenten und auch ein sehr junges Mädchen.
Dieser Unfall war der Auslöser und treibt die Menschen bis heute auf die Straße. Was haben dir die Leute gesagt, mit denen du gesprochen hast? Wofür demonstrieren die?
Eine Studentin, die ich gesprochen habe, sie haben gesagt, wir wollen jetzt, dass die Regierung Verantwortung übernimmt.
We are here because we want our government to take out accountability for the things they have done.
Wir wollen, dass Gerechtigkeit kommt für diese Toten, für diese Menschen, die da gestorben sind.
15 people have died because of the way they conducted some projects. That's why we say your hands are in blood.
Wir wollen Rechtsstaatlichkeit. Wir wollen in eine bessere Zukunft. Uns geht es um dieses Land, um unsere Zukunft, um unsere gemeinsame Zukunft.
We want justice for us. We want our people to live in a safe country. The young people are fighting for the justice, for the better tomorrow. It's been bad for a lot of years, a lot of decades, and we want to fight for a better tomorrow, to start now for a better future.
Also mit einem Wort zusammengefasst für Rechtsstaatlichkeit. Das ist so der ganz große Überbegriff für eine unabhängige Justiz, für faire Ermittlungen, für eine saubere Trennung von Politik und Justiz, aber noch für viel mehr, für ihre wirtschaftliche Situation natürlich, die auch nicht die allerbeste ist. Die Menschen haben wenig Geld, Studentinnen und Studenten am allerwenigsten. Und vor allem, und das wurde dann im Laufe dieses Protestzuges dann auch deutlich, eben für eine leistungsabhängige Karriere, würde ich das mal nennen. Also eben Möglichkeiten, freiheitlich zu agieren, einen Beruf zu ergreifen, Erfolg zu haben, ohne Parteimitglied zu sein. Denn das ist in der Tat im Moment in Serbien Voraussetzung, um egal wo, in Schulen, in der Justiz, in der Politik, es ganz nach oben zu schaffen. Und diese jungen Menschen, die dann eben da demonstriert haben, die wollen das nicht mehr. Die wollen nicht Parteimitglied sein, um es nach oben zu schaffen. Die wollen, wie wir, einfach die Chancen haben, einen Beruf zu ergreifen, eine Existenz zu gründen, Familie zu haben, Geld zu verdienen, auch im Land zu bleiben. Ein ganz großes Problem in Serbien, die Auswanderung. Aber diese Menschen sagen eben, wir wollen hier was schaffen. Und das war wirklich ganz deutlich zu hören. Sie sind dann an der Parteizentrale der SNS vorbeigezogen, an einer regionalen, haben dort dann während des ganzen Protestes eigentlich ihr Studienbuch gezeigt. Das ist so ein kleines Büchlein, sieht aus wie unser Reisepass. Und da drin haben die alle ihre Examen, ihre Abschlüsse handschriftlich noch markiert. Mhm. Das ist noch nicht ganz so digital wie bei uns. Und das haben die nach oben gehalten in die Luft als Zeichen. Darauf sollte es ankommen, auf unsere Leistungsnachweise, nicht auf das Parteibuch.
Also, es geht bei diesen Protesten um große Themen, um Gerechtigkeit, um die Trennung von Justiz und Politik, um Rechtsstaatlichkeit. Aber was hat das alles zu tun mit einem eingestürzten Bahnhofsdach?
Für viele ist das eben ein Symbol gewesen für diesen Staat, dieser Zusammenbruch, dieser Einbruch eines Daches. Da fällt etwas zusammen, weil es offensichtlich nicht richtig geplant wurde, weil es offensichtlich nicht richtig gebaut wurde, weil da irgendjemand was abgenommen hat, was gar nicht hätte abgenommen werden dürfen. Da wurde offenbar gepfuscht, intransparente Gelder, viele Subunternehmen daran beteiligt. Das finden wir ganz oft in Serbien. Du weißt nicht genau, wo gehen die Gelder hin, wo gehen die Steuergelder hin, wer macht sich da die Taschen voll, wer profitiert. Und das ist so kumuliert dann in diesem Unglück mit diesem tragischen Ende und hat, glaube ich, für viele Menschen, das kann man doch so sagen, das fast zum Überlaufen gebracht.
Das heißt, aus dem konkreten Vorwurf Pfusch am Bau und Korruption und Klüngel auch bei der Vergabe von Bauvorhaben, da hat sich dann was Größeres Bahn gebrochen in Serbien.
Ja, das kann man so sagen. Also es ging dann wirklich kurz darauf los und damit einhergehend eben auch der Vorwurf an die Justiz, den es ja auch schon seit langem gibt, ihr ermittelt nicht vernünftig, ihr verheimlicht uns Dokumente. Und das hat sich sozusagen nach diesem Unglück dann auch wieder bewahrheitet. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Jetzt erst wurden die Dokumente freigegeben.
Und was sind das für Dokumente, die da mit diesem eingestürzten Dach zusammenhängen?
Also diese Dokumente wurden gefordert, damit eben klar wird, welche Firmen sind da beteiligt, wer hat was beauftragt, wer hat was genehmigt. Diese Dokumente wurden eben jetzt veröffentlicht, wenn auch nicht so, wie sich das viele gewünscht hatten, nämlich alle auf einmal und so, dass keine Fragen übrig bleiben. Und so haben dann auch viele nach der ersten Veröffentlichung gesagt, huch, da wurde aber nochmal Hand angelegt seitens der Regierung oder irgendeiner Stelle, weil dann eben auch Sachen offenbar unkenntlich gemacht wurden oder es war sehr schwierig wohl für viele Leute, das dann nachzuvollziehen, was da wirklich in diesen Verträgen, in diesen Abkommen stand.
Also dieses Pfuschen und Vertuschen wie bei diesem eingestürzten Dach in Novi Sad, das scheint kein Einzelfall zu sein. Wie groß ist denn das Problem mit Korruption in Serbien und wo zeigt sich das?
Ja, da muss man voranstellen, dass Präsident Vucic und die regierenden Stellen diese Vorwürfe natürlich auch abstreiten. Es ist wahnsinnig schwierig dafür, auch Beweise zu bekommen, weil das alles so verschachtelt ist. Also jetzt, wenn wir bei diesem Unglück bleiben, Da waren mehr als 80 Firmen an diesen Bauvorhaben beteiligt. Also chinesische Firmen, Firmen aus anderen Ländern, serbische Firmen. Unglaublich schwer, da den Überblick zu bekommen. Aber alles, was wir wissen, auch von unabhängigen Stellen, die das immer wieder untersuchen, ist das Problem der Korruption und der Intransparenz sehr, sehr groß. Weil, und jetzt kommt ein wichtiger Name, die SNS, die Fortschrittspartei, national-konservativ ausgerichtet, eben überall ihre Leute in den entsprechenden Positionen hat. Es gibt viele Kommentatoren, die sagen, ja, die haben so diese ganzen Institutionen des Staates ausgehöhlt und so zu ihrem Privateigentum umgebaut. Also egal, ob die juristischen Institutionen, die politischen, die wirtschaftlichen. Und da sind sich die Beobachter und Beobachterinnen doch sehr einig. Dieses Problem der Korruption ist doch immens.
Ja, und diese Partei, das ist die Partei vom Präsidenten Alexander Vučić, richtig?
Richtig, so ist es. An der Macht die SNS seit gut 13 Jahren mit Vučić in unterschiedlichen Rollen. Er ist aktuell nicht mehr Parteichef, aber er ist der Präsident des Landes und hat in dieser Präsidentenfunktion zwar nicht offiziell, aber inoffiziell alle Fäden in der Hand, entscheidet de facto über alles, was wichtig ist, was passiert, welche Menschen auf welche Ministerpositionen kommen. Er hat da wirklich die absolute Kontrolle.
Zu Alexander Vučić und seinem Einfluss in Serbien, auch auf die Medien, da haben wir übrigens schon mal eine eigene FKM-Folge gemacht. Die findet ihr in den Shownotes. Vučić ist der Präsident von Serbien. Das ist vom Amt her vergleichbar mit bei uns Frank-Walter Steinmeier. Es ist eine repräsentative Rolle eigentlich, die nicht in das politische Tagesgeschäft eingreift. Vučić hat diese Rolle aber anders ausgelegt.
Also das ist wirklich wie eine Art aus dem Lehrbuch, wie man das machen kann, wenn man vorhat, zu einem autoritären Herrscher zu werden. Er hat die Medien unter Kontrolle gebracht. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Vor Wahlen, wenn sich die 7 großen oder größten Tageszeitungen zusammentun und wirklich aktiv draufschreiben, wählt Alexander Vučić, wählt Vučić. So war das in Serbien und so ist das auch ständig. Also die Opposition findet dort quasi nicht statt.
Das wäre undenkbar, ne? In Deutschland, wenn auf einem journalistischen Medium ein direkter Aufruf für die Wahl wäre von einem Politiker. Ne?
Genau, also wirklich, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, was das bedeutet. Also diese Macht der Medien ist in Serbien enorm und die sind komplett auf Linie der SNS und auf Vučić-Linie. Ich hatte die Opposition erwähnt, auch das über die Jahre hat er geschafft, diese Opposition zu marginalisieren, dass die zersplittert wird, kaum noch eine Rolle spielt, keine wichtigen Kandidaten, keine wichtigen Themen mehr setzen kann. Dann immer wieder diese Vučić-Schaukeldiplomatie, nennen das viele, außenpolitisch ganz geschickt macht er das mit China, mit Moskau, mit Brüssel, mit Washington-Trump-Regierung, das wird jetzt auch interessant werden die nächsten Jahre. Also da schafft er das unglaublich gut, sich so als Stabilitätsanker darzustellen, außenpolitisch eben auch seine Bedeutung auf dem Balkan klarzumachen.
Und was heißt Schaukelpolitik?
Indem er zum Beispiel eben die chinesischen Interessen berücksichtigt. Chinas Firmen sind sehr stark präsent in Serbien, bauen dort Kraftwerke, bauen dort eben Eisenbahnen, bauen Bahnhöfe. Dann verhandelt er und spricht viel mit Putin, also hat sich ja bisher auch geweigert, die europäischen Sanktionen gegen Russland mitzutragen, hält da den Draht offen, dann aber trotzdem parallel den Europäern, sage ich jetzt mal, Berlin und Brüssel zu zeigen, ja, ihr braucht mich doch in dieser Region, die ja nicht immer stabil ist, mit Bosnien und Herzegowina, mit Orban auch gleich in der Nähe, mit der Slowakei auch einem nicht ganz einfachen Partner für Brüssel.
Also Vučić hält sich da quasi die Kanäle in alle Richtungen offen. Welche politischen Ziele verfolgt er damit?
Also zunächst geht es ihm wirklich vor allem um seinen Machterhalt, würde ich sagen. Er hat schon auch immer wieder diese Idee, dass Serbien überall dort mitreden sollte, wo es serbische Minderheiten gibt. Und das sind einige Regionen und Länder, Bosnien und Herzegowina zum Beispiel, Kosovo, Kroatien auch. Er schafft es auch unglaublich gut, so dann auf der anderen Seite auch den Westen immer zu diskreditieren, indem er sagt, ah, ihr habt doch Geheimdienstleute bei uns eingeschleust und nur ich sorge für die Sicherheit Serbiens. Und man kann ihm sicherlich auch vielleicht zugutehalten, dass er sich schon auch sich bemüht hat, die Wirtschaft anzukurbeln, indem er wahnsinnig viel ausländische Investoren in den vergangenen Jahren geholt hat. Was das dann für Jobs sind und ob die gut bezahlt sind und irgendwie sinnvoll, das steht dann auf einem anderen Blatt, aber das ist ihm auch ein, auch so eines seiner Ziele, ja.
Okay, und sag mal, wo ist der politisch einzuordnen?
Ja, das ist immer gar nicht so einfach, gerade auf dem Balkan, immer so eine Links-Rechts-Schere zu machen, würde ich sagen, weil es oft eine linke Sozialpolitik gibt von Parteien, die auf der anderen Seite sehr nationalistisch agieren. Also grundsätzlich ist diese SNS, ist Vucic auf jeden Fall nationalistisch-konservativ einzuordnen. Aber ich hatte das mit der Wirtschaft schon erwähnt, auch ein stark neoliberaler Charakter mit dabei. Und er guckt auch stark auf die älteren Menschen, auf die Rentner, auf die Arbeiter. Und da sind wir wieder so in der Richtung linken Sozialpolitik, aber grundsätzlich nationalistisch-konservativ.
Und war er das schon immer?
Er hat schon relativ früh in der Politik begonnen, auch schon Mitte, Ende der 90er Jahre. Er wurde dann auch Minister unter Milosevic Ende der 90er Jahre, 98 bis 2000, eben genau die Zeit des Kosovo-Krieges.
An dieser Stelle ein kleiner Blick ins Geschichtsbuch. Im Kosovo-Krieg, der war von 1998 bis 99. Da hat Serbien alle Autonomierechte vom Kosovo annulliert und Gräueltaten an der Bevölkerung verübt. Auch von anderer Seite, von Seiten der kosovo-albanischen Befreiungsarmee, gab es Menschenrechtsverletzungen. Zu der Zeit war in Serbien Slobodan Milosevic an der Macht. Der war von Ende der 80er bis ins Jahr 2000 die politische Führungsfigur in Serbien. Der hat sich in der Zeit quasi zum uneingeschränkten Herrscher gemacht und ihm wurde damals unter anderem vorgeworfen, für Kriegsverbrechen und für Völkermord verantwortlich zu sein.
Milosevic wurde dann 2000 ja auch zunächst, nachdem er eine Wahl verloren hatte, gestürzt und angeklagt in Den Haag, Kriegsverbrechertribunal. Ein sehr, sehr aufsehenerregender Prozess damals mit unzähligen Anklagepunkten. Zu einem Urteil ist es aber nicht gekommen. 2006 ist Milosevic gestorben.
Das politische Ende von Milosevic war aber schon früher, im Jahr 2000 nämlich.
In Belgrad haben mehr als 10.000 Studenten erneut gegen Serbiens Präsident Milosevic und für die Anerkennung der Siege der Opposition bei den Kommunalwahlen Mitte November demonstriert.
Wegen Demonstrationen musste Milosevic sein Amt dann aufgeben. War das damals so ähnlich wie heute? Gibt es eine Parallele?
Die Parallele ist zunächst einmal, dass das auch damals von den jungen Menschen ausgingen, von der Uni in Belgrad genauer gesagt, also wirklich auch dieses studentische Milieu. Dann war eben Ende der 90er hatten wir den Krieg, wo ja auch Serbien stark betroffen war. Milosevic war geschwächt und hat dann eine Wahl verloren. Und das ist jetzt der Unterschied, das hat Vucic ja noch nicht. Er hat es auch durch Manipulationen und allerlei Tricks geschafft, bisher keine Wahl zu verlieren. Aber die hat Milosevic damals verloren. Dadurch konnte dieser Aufstand aus der jungen Bevölkerung richtig aufs ganze Land überschwappen. Und dann, was auch noch wichtig war, und da ist Vucic, oder haben wir die Situation auch noch nicht, das Militär und die Polizei haben sich dann irgendwann von Milosevic abgewandt. Die hat Vucic aktuell noch absolut unter Kontrolle.
Aleksandar Vucic hat viel Macht in Serbien, hat Einfluss auf Medien, Gerichte und eben auch auf Militär und Polizei, hast du gesagt. Warum kann er diese Demos, die da zurzeit stattfinden, nicht einfach unterbinden?
Ja, ihm gehen ein bisschen die Möglichkeiten aus. Also bei den Demonstrationen bisher in den vergangenen Jahren hat er das immer geschafft, das vereinfacht gesagt auszusitzen. Irgendwann waren die Demonstrationen wieder vorbei. Die Leute haben sich ihrem Alltagsleben hingegeben, ihrer Arbeit. Das ist verebbt, eben auch, weil zum Beispiel die Medien gar nicht darüber so richtig berichtet haben. Das hat er anfangs jetzt auch wieder versucht, aber die haben einfach nicht aufgehört, bisher zu demonstrieren. Dann der Versuch, da müssen wir jetzt auch einfach das wiedergeben, was Experten glauben, bezahlte Schlägertrupps, Provokateure reinzuschicken, die eben auch am Anfang die Proteste gestört haben. Menschen wurden verletzt. Man sollte wohl die Studentinnen und Studenten beeindrucken, abschrecken. Hat auch nicht so richtig funktioniert.
Das ist natürlich ein krasser Vorwurf, ne? Also, dass die Regierung da Schlägertrupps schickt. Was sind da die Quellen?
Die Hinweise sind aktuell zum Beispiel bei einem Fall, den wir letzte Woche hatten, dass es Videos gibt von diversen Vorfällen und dass dann auch in den Videos oder in den Berichten eindeutig zu sehen ist, dass die Schläger SNS-Mitglieder sind, also Parteimitglieder und Sympathisanten. Das war dann relativ deutlich zu sehen. Mhm. Eben aus den Videos, die es gibt, muss man vorsichtig sein, aber ja. es deutet viel darauf hin.
Eine politische Konsequenz haben die Proteste jetzt schon gehabt.
Nach wochenlangen Protesten hat Serbiens Ministerpräsident Vucevic seinen Rücktritt angekündigt. Er wolle damit die Spannungen im Land reduzieren, erklärte Vucevic.
Vucevic, den darf man nicht mit Vucic verwechseln. Vucevic ist der Ministerpräsident, also der eigentliche Regierungschef.
Es deutete zunächst gar nicht so viel darauf hin, dass ein Regierungsmitglied zurücktreten muss, bis es zu einem Vorfall kam, bei dem offensichtlich SNS-Mitglieder, Sympathisanten, Schrägstrich, eine Gruppe junger Menschen angegriffen hat, verletzt hat. Eine Studentin kam ins Krankenhaus, ist zum Glück jetzt auch wieder entlassen. Dann war dies der offenbar ausschlaggebende Punkt für den Präsidenten Vucic, nun zu reagieren, indem er den Ministerpräsidenten Vucevic, ich sage das jetzt ganz salopp, opfert, politisch opfert. Auch da nochmal wichtig zu machen, dass wir uns diese Rollendifferenzierung nicht so wie in Deutschland vorstellen können. Ich nehme jetzt mal hier den Vergleich. Bundeskanzler Scholz, Bundespräsident Steinmeier. Es ist klar geregelt, wer für was verantwortlich ist. Scholz für seine Regierung, für die Ernennung der Minister. Hier hat Steinmeier nichts mitzureden, ganz salopp gesagt. Er muss das anerkennen, welche Entscheidungen Scholz hier trifft. In Serbien ist das anders. Vucic hat diese Präsidentenrolle immer weiter ausgeweitet und hat jetzt eben die Möglichkeit, sich selbst geschaffen, auch die Regierung zu kontrollieren und auch über einzelne Minister, sogar auch den Ministerpräsidenten zu bestimmen. Also die Rolle von Vucevic, dem Regierungschef, dem Eigentlichen, die ist nicht so wichtig in dem Zusammenhang. Natürlich ist er das auf dem Papier, aber was wichtig ist, was jetzt geschieht, das ist de facto in der Hand von Präsident Vucic. Und deswegen sagen eben auch viele, Vucevic eine Marionette gewesen und jetzt ein Bauernopfer aus Sicht eben vieler Beobachter. Ob das dann letztlich reicht, damit die Studentinnen und Studenten aufhören zu protestieren, das wagen sehr, sehr viele zu bezweifeln.
Haben diese Proteste denn die Sprengkraft, einen Wandel in Serbien auszulösen oder sogar diese Regierung, gegen die da jetzt so demonstriert wird, sogar zu stürzen?
Also man muss schon auch sagen, dass Vucic nach wie vor viele Anhänger hat. Er ist bei vielen Menschen sehr populär, populärer sogar als seine Partei. Er ist jetzt auf einem Feld, wo er sich gut auskennt. Denn wenn es jetzt darum geht, vielleicht Neuwahlen auszurufen oder so eine Zeit zu überbrücken, die Opposition mit ins Boot zu holen und sei es nur pro forma, da ist er ein wirklich gewiefter Taktiker. Viele Menschen fordern jetzt eine Übergangsregierung, eine Expertenregierung, in der die Studenten mit dabei sind. Da hat Vucic schon gesagt, kommt nicht in Frage, nicht mit mir. Und wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. Wenn wir wissen, wie die letzte Wahl in Serbien im Dezember 2023 verlaufen ist, da gab es massive Vorwürfe der OSZE in Richtung Wahlmanipulationen, gefälschte Listen, Menschen, die aus Bosnien mit Bussen herangekarrt wurden, um für Vucic zu stimmen. Da wurde Druck ausgeübt. Auch jetzt wieder wird Druck ausgeübt in Serbien auf die Menschen, die in Behörden zum Beispiel sitzen, die für den Staat arbeiten, wo es dann eben heißt, wenn du da jetzt mitdemonstrierst, dann ist vielleicht dein Arbeitsplatz in Gefahr. Also das ist ein offenes Geheimnis. Und das wird natürlich die nächsten Wochen, Monate entscheidend sein. Wie weit gehen die Menschen? Wie weit sind sie bereit, auf die Straße zu gehen? Und wie weit schafft es diese Studentenbewegung, nenne ich sie jetzt mal, doch noch weitere Kreise anzusprechen?
Und wenn du sagst, da kann jetzt ganz viel passieren, in den nächsten Wochen könnte sich das entscheiden, würdest du sagen, steht Serbien, steht dieses Land jetzt gerade an einem Scheideweg?
Scheideweg ist ein sehr, sehr großes Wort, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Weg, den dieses Land jetzt nehmen könnte oder wird. Gerade wenn wir doch mal auf die europäische Lage gucken, wo wir ja interessante Entwicklungen haben. Ich hatte Orban schon erwähnt, direkt in der Nähe von Belgrad. Das ist ja auch ein Partner von Vucic, ein politischer. Dann die Entwicklung in der Slowakei mit Fico, eben auch nationalistisch geprägt. Und jetzt bewegt sich da etwas in Serbien gegen einen Menschen, der sehr lange an der Macht ist. Also ja, es wird sehr, sehr spannend werden. Und es wird halt auch mit darüber entscheiden, ob sich dieses Land weiter auch in Richtung Europäische Union bewegen kann. Also im Moment ist Serbien kein EU-Land, ist aber Beitrittskandidat, will da rein, aber so richtig geht da auch nicht was voran. Die EU hat natürlich ein Interesse, hier im zentralen Balkan auch vertreten zu sein. Man will das ja nicht China und Russland einfach nur überlassen, dieses Land ist jetzt ein bisschen salopp dahergesagt, aber das wird schon sehr, sehr interessant, wenn man sich auch diese geografische Lage des Landes anguckt.
Was bedeutet das eigentlich insgesamt für Europa, wenn da jetzt ein Land ist, was politisch sehr instabil werden könnte, wo vielleicht sogar ein politischer Umsturz im Raum steht, mitten in Europa? Was würde das bedeuten?
Ja, eine Fragilität in der Region wäre sicherlich nicht das, was Brüssel haben will oder Berlin. Und deswegen halten sie auch immer wieder diese Bande zu Vucic, auch Berlin, auch Brüssel, weil sie eben wissen, rechtsstaatlich läuft da vieles verkehrt und auch vieles andere. Aber wir brauchen da auch wen, der uns ja zumindest in gewisser Weise noch mit im Boot hält, der uns durchaus auch immer wieder wohlgesonnen ist beim Lithiumabbau, bei der Wirtschaft, dass wir unsere Firmen auch in diesem Land halten können. Also das wäre sicherlich eine ganz, ganz schlechte Aussicht für die EU. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es ist ja nicht gesagt, dass was Schlechtes nachkommen müsste. Also es könnte ja auch ein Präsident oder eigentlich müsste man sagen ein Ministerpräsident, weil der sollte eigentlich die Fäden in der Hand halten, nachkommen, der sich noch viel stärker in Richtung EU orientiert, der noch mehr unternimmt, in die EU zu kommen, der eben diese Beitrittskriterien wirklich und noch viel intensiver erfüllen will, der vielleicht auch dann mal in Richtung Euro strebt, der sich auch klar abgrenzt von Russland, von Putin. Ich war ja auch unterwegs, man hört unglaublich viel Russisch auf den Straßen. Also man merkt diesen russischen Einfluss in Serbien sehr, sehr stark. Und es ist nicht gesagt, dass vielleicht der nächste Präsident, wer auch immer das sein will, oder ob es weiterhin Vucic ist, da nicht sich sogar noch weiter nach Westen orientiert. Also das ist spannend.
Was hast du denn für ein Gefühl bekommen, als du dort vor Ort warst? Was erwarten die Menschen? Haben die die Hoffnung oder den Glauben daran, dass sich jetzt wirklich was ändert an der Regierung? Oder siehst du das jetzt gerade noch nicht?
Also die jungen Menschen haben diesen Glauben auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja auch mal überlegen, wie alt sind diese Leute, die da vor allem auf die Straße gehen. Die sind die meisten nach dem Jahr 2000 geboren, also nach dem Kosovo-Krieg, nach dem Jugoslawien-Krieg, nach Milosevic-Herrschaft, nenne ich sie jetzt mal. Also die wollen mit dieser serbischen Ideologie, mit diesen alten Feindschaften, mit diesen Feindbildern, die ja auch Vucic immer wieder skizziert, die wollen da gar nicht mehr so viel mit zu tun haben. Die wollen woanders hin und die glauben wirklich, dass sie da was verändern können. Was jetzt die etwas älteren Menschen im Land betrifft, ich glaube, die sind doch deutlich skeptischer. Die wissen eben doch auch aus Erfahrung, für eine wirkliche Wende braucht man weite Teile der Bevölkerung. Man müsste eine Opposition aufstellen mit einem Kandidaten, der vielleicht auch große Teile überzeugt. Das ist in Serbien absolut nicht absehbar. Also das ist ein großes Problem aus Sicht der Menschen, die eine Wende wollen. Da fehlen einfach starke Figuren, eben auch, weil Vucic diese Opposition marginalisiert hat. Also das ist ein großer Punkt. Und dann wird natürlich die Frage sein, Polizei, Militär, Geheimdienste, wie verhalten die sich? Und sind die Menschen, die eben von der SNS profitieren, von ihrer Parteimitgliedschaft bereit, vielleicht dann auch von ihren Privilegien zurückzutreten im Sinne einer fairen Demokratie, einer fairen Rechtsstaatlichkeit? Also lauter Fragen. Tut mir leid, Viktoria, ich würde gerne mehr Antworten geben, aber ich glaube, das können die wenigsten in der Situation.
Florian, vielen Dank dir.
Vielen Dank, liebe Viktoria.
Was in Serbien in den nächsten Tagen und Wochen passiert, das erfahrt ihr natürlich bei der Tagesschau. Im Fernsehen, auf tagesschau.de oder in der ARD-Mediathek. Bei 11KM sprechen wir am Montag über Frauen im Bundestag. Der ohnehin schon ziemlich niedrige Anteil an weiblichen Abgeordneten im Bundestag, der könnte sich bei der nächsten Wahl nämlich noch mehr verringern. Warum und welche Folgen das hat, das hört ihr dann am Montag. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Jakob Böttner, Konrad Winkler und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von WR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss! Und der heutige Podcast-Tipp ist der Podcast vom ARD-Weltspiegel. Welche Wege führen aus der Wasserkrise? Wie hat China es geschafft, extrem schnell vom Agrarland zur Industriemacht zu werden? Und wie setzen Ukrainerinnen Dating-Apps zur Spionage während des Krieges ein? Im Weltspiegel-Podcast schauen die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erzählen all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche eine knappe halbe Stunde im Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek.